Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Jack Draper ist der Sieger der 2024er Ausgabe der Boss Open in Stuttgart. Herzlich willkommen zu einem kleinen Chip and Charge Spezial hier. Mein Name ist Andreas Thies. Philipp ist diese Woche nicht dabei. Nächste Woche ist er wieder mit dabei. An meiner Seite heute mein Kollege von der Challenger Corner und der Macher von TennistourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Servus Andreas.
Ja, wir haben uns zu einem kleinen Spezial entschlossen, weil du nämlich letzte Woche in Stuttgart am Weißenhof warst. Kennst du noch die Sandzeiten? Ich meine, wir sind ein ähnlicher Jahrgang, aber du kennst die, warst du mal vor Ort damals zu Zeiten von Sandplatz?
Ja, ja, selbstverständlich. Ich war eigentlich, ich denke sogar jedes Jahr in Stuttgart und das wahrscheinlich schon seit den letzten über 15 Jahren.
Ehrlich?
Also ja, also ich kenne das Turnier sehr gut, fand es auch immer sehr, sehr toll. Weil mir die Anlage sehr gut gefällt. Ich mag das Verwinkelte. Das hat mir früher schon gut gefallen. Und als das Turnier dann eben auf Rasen ging, ich kann mich da noch erinnern, erster Spatenstich, der da gemacht wurde, ich glaube Boris Becker und so weiter waren da noch anwesend sogar. Und ja, jetzt wirklich auch sehr, sehr schöne Nebenplätze entstanden sind. Allen voran natürlich da das Kolosseum, wie es heute heißt. Ja, ich finde, die Anlage hat ein richtig, richtig tolles Flair. Und deshalb, ja, eigentlich fast jedes Jahr, glaube ich, anwesend gewesen. Und ja, kenne die Sandzeiten mit Rafa Nadal, der da auch aufgeschlagen hat. Also ja, war dort regelmäßig vor Ort.
Rafael Nadal, der einzige Sieger, der es bislang dreimal geschafft hat, dieses Turnier zu gewinnen. Und 2015 tatsächlich sogar noch auf Rasen. 2015 ist umgestellt worden auf den Rasen. Ja. Oder hat er noch auf Sand gespielt?
Rafa hat doch auch einmal auf Rasen gewonnen.
Genau, das war 2015.
Das wär, ja. Genau, richtig. Ja.
2015 also wurde auf Rasen umgestellt und da war er damals der erste Sieger im Finale gegen Viktor Troicki. 2016 hat Dominic Thiem gewonnen. Da hatte man das Gefühl, dass dann trotzdem immer nur die Sandplatzspezialisten gewinnen. Und 2017 an Luca Pui. Da weiß ich noch, dass er gegen Jan-Lennard Struff einen Matchball abgewehrt hat und dann später das Turnier dann noch gewonnen hat. Abgewehrter Matchball, davon kann Jan-Lennard Struff auch was erzählen, weil er letztes Jahr gegen Francis Tiafoe einen Matchball hatte und den ich verwerten konnte und Francis Tiafoe der Titelverteidiger war. Du warst aber da in Stuttgart in diesem Jahr, weil du ein Interview gemacht hast mit Michael Berra. Wie kamst du dazu?
Ehrlich gesagt hat sich das relativ spontan ergeben. Ich war zum Viertelfinalfreitag vor Ort, habe natürlich auf ein paar tolle Matches eigentlich spekuliert, unter anderem natürlich auch auf die Partie von Jan-Lennard Struff, die ja dann aber leider krankheitsbedingt von dem Deutschen abgesagt werden musste. Musetti Bublik war da Viertelfinale noch mit dabei und hatte mich eigentlich auch, ehrlich gesagt, auf Ben Shelton gefreut, der es dann allerdings nicht geschafft hat. Und ich wusste, dass Michael Berra dort Turnierbotschafter ist und war dort auch im Interview bei den Kollegen im Fernsehen. Und dementsprechend habe ich ihn mal angesprochen und gesagt, ja, ob wir nicht kurz sprechen können. Und er hat sich dann gut 20 Minuten dann auch Zeit genommen und ist ja ein sehr unkomplizierter, sympathischer Stuttgarter Native und da gibt es natürlich keinen besseren, mit dem man über dieses Turnier sprechen kann, als mit Michael Berra.
Was sind deine sportlichen Erinnerungen an Michael Berra?
Thalheim. Das kommt nachher im Interview dann auch noch drauf, also die Heilbronn Open.
Die damals er dreimal gewonnen hat.
Ganz genau. Und die er immer in der zweiten Woche der Australian Open stattgefunden haben, viele, viele gute Spieler dort eben auch aufgeschlagen haben als Challenger-Event. Und ich glaube, das ist auch für ihn, er hat das dann im Interview auch gesagt, so der Kickstart seiner Karriere gewesen. Und das ist natürlich dann, denke ich mal, für ihn ein besonderes und für mich auch, weil so die erste Begegnung auch tatsächlich mit Michael Berra dann auch persönlich war.
Ich kann mich noch an 2011 erinnern, als er bei den French Open in die dritte Runde gekommen ist und dort unter anderem in der ersten Runde Milos Raonic besiegt hatte, in der dritten Runde dann gegen Andy Murray verlor in drei Sätzen, aber das war sein größter Erfolg, dritte Runde bei den French Open 2011. Das Interview mit Michael Berra, in ungefähr 20 Minuten, das hört ihr hier.
Ja, erstmal vielen Dank für die Zeit. Ja. Stuttgart, Weißenhof, du bist ein Local, zwei Dinge, die dir vielleicht als allererstes einfallen.
Ja, gut, zu Stuttgart fällt mir viel ein, aber natürlich schöne Erinnerungen selber als Spieler. Und dass ich finde, dass das Turnier mittlerweile schon eines der schönsten 250er-Turniere ist, die auf der Tour sind. Und ich bin natürlich auch froh darüber, dass ich dann auch Turnierbotschafter bin, das Turnier sozusagen auch ein bisschen repräsentieren darf als Stuttgarter. Das ist eine schöne Sache, muss man sagen. Ja.
Es gibt inzwischen einige Turnierbotschafter, auch bei den deutschen Turnieren. Was sind deine Aufgaben hier? Das ist immer die erste Frage.
Ja, genau. Das ist eigentlich eine ziemlich interessante Frage, weil man das eigentlich so aus dem Stegreif gar nicht so einfach beantworten kann, weil es halt sehr komplex ist. Und natürlich im Vorhinein für die Sponsoren natürlich auch ein bisschen als Bindeglied sozusagen auch mal vielleicht auch mal für einen Termin zur Verfügung zu stehen, bei Pressekonferenzen auch mal unter anderem mal Rede und Antwort zu stehen. Tommy Haas ist ja auch hier für das Turnier Turnierbotschafter, was natürlich auch eine super Kombi ist. Wir haben einen Spaß gemacht. Er ist international, ich bin sozusagen local, weil Tommy Haas natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer in der Tenniswelt ist als Indian Tournament Director. Das ist, glaube ich, auch schon eine einzigartige Konstellation, dass es sowas gibt. Und dann natürlich auch während dem Turnier für die Spieler da sein. Ich habe einen engen Draht durch meine Tätigkeit als Berater bei der ATP. Habe ich übers Jahr auch viel Kontakt mit den Spielern, muss immer mal kleine Themen beantworten. Wir haben natürlich auch tolle Services hier für die Spieler. Bei diesem Turnier ist es außergewöhnlich. Also hier können wir Porsche Turbos fahren und Taycans testen. Das ist ja auch nicht jede Woche sowas möglich. Und ich glaube, die meisten Menschen haben wahrscheinlich nie die Möglichkeit, mal so ein tolles Auto zu fahren. Die Spieler können das theoretisch jeden Tag hier in Anspruch nehmen, da mal eine Probefahrt machen, das Auto mal erleben, weil wir haben einen tollen Mobilitätspartner mit unserem Stuttgarter Unternehmen hier. Und dann haben
tun die das dann auch?
Bitte?
Nehmen die das auch in Anspruch?
Ja, natürlich. Klar, das kommt sehr, sehr gut an. Und ich weiß auch schon von 2, 3 Spielern, dass es auch dadurch geendet ist, dass die sich so ein Auto gekauft haben. Also das ist natürlich auch toll, eine tolle Botschaft. Ne? Ich bin selber ja viel bei Porsche tätig. Das ist ja immer eine schöne Botschaft auch an die Mitarbeiter. Und hey, schau mal her, ein Top-Tennis-Spieler hat sich euer Auto gekauft. Ist ja schön. Und dann haben wir mit Hugo Boss natürlich den besten Partner schlechthin. Und die Spieler können dorthin und auch mal zu besseren Konditionen einkaufen, was natürlich auch eine schöne Sache ist. Ne? Und deswegen, ja, also man hat viel zu tun den ganzen Tag. Man hat Kunden, also Sponsoren, die man hier dann auch betreuen muss, man Match anschauen, Fragen beantworten. Macht schon Spaß, ja.
Was fragen so die Spieler beispielsweise? Es gibt ja viele, die sind so immer so Stammgäste hier auch, die schon öfter da waren. Gibt ja aber auch immer wieder neue. Was fragen die, wo man dann zum Essen geht?
Genau,
oder?
Also, da haben wir natürlich ein super Team hier von Emotion, vom Turnierorganisation, die da eigentlich super gewandt sind. Wir haben tolle Ladies bei uns am Players Desk, die alles organisieren. Das ist ja alles nicht so einfach. Ja, man stellt sich so einfach, da muss man es halt mal machen, aber das sind wirkliche Profis. Also wir haben ja sogar aus Spanien eine Kollegin da, weil die einfach sehr, sehr gut organisiert ist und die zwei Deutschen machen das jetzt auch schon viele Jahre. Und das ist natürlich auch ein ganz komplexes Thema, weil die Spieler haben Ansprüche, da geht es aber heiß her, wenn es um Trainingszeit auf Rasen geht, kann man sich vorstellen. Also da haben wir wirklich, sind wir gut aufgestellt und es sind viele Dinge. Also es fängt halt an, Michael, there's no soap in the shower. Also yeah, okay, I tell the ladies. So kleine Dinge und wenn man da auch mal eine kleine Lösung finden, ist immer gut. Und einfach auch ein offenes Ohr haben. Ne? Die Spieler haben ja auch immer Sorgen und Ängste und sind wütend wegen Dingen, die vielleicht gar nicht so schlimm sind und dann kann man es in Perspektive rücken.
Ja. Klar, du kennst das Turnier wie aus deiner Westentasche. Es gibt eine Konstante, das ist der Veranstalter, die schon Jahrzehnte eigentlich schon hier sind. Das heißt, auf der anderen Seite die Transition natürlich von Sand auf Rasen vor einigen Jahren vollzogen. Wie siehst du insgesamt die Entwicklung hier im Weißen?
Also die mutigste Entscheidung, die ich glaube ich erst jetzt im Tennis gesehen habe, war schon die auf Rasen zu gehen, aber die beste natürlich auch. Also da merkt man halt auch, die haben eine Vision. Ja? Sport Events sind sehr agil und da muss man echt ganz schön flexibel sein. Also hier kann ja jeden Morgen irgendwas passieren, was nicht voraussehbar ist. Und das machen die schon extrem gut. Also ich habe da echt höchsten Respekt. Ne? Man darf nicht vergessen, Emotion macht 3 Turniere hintereinander. Und die Leute laufen wirklich am Anschlag. Also wenn wir über Arbeitsbelastungen in Unternehmen sprechen und 20-Stunden-Wochen reden, dann sollten die Leute mal hier bei so einem Tennisturnier mitmachen. Also das ist schon Höchstleistungssport. Also das ist ganz krass und da habe ich auch tiefsten Respekt vor dem Team. Ja. Ich bin ja hier nur diese Woche eingebunden und das sind lange Tage, aber die haben wirklich, also es machen einen wirklich guten Job. Und das Turnier ist wirklich brutal. Also ich spreche jetzt nicht nur, weil ich das Turnier repräsentiere, aber es ist echt unglaublich. Wir haben gestern Abend ein Bürgerwiesenfest. Das ist eine etablierte Einrichtung in Stuttgart, das jetzt ein ganz neues Level erreicht hat. Hier, die Anlage war voll gestern Abend und eine tolle Band hat gespielt und das Who is Who aus Stuttgart kam hierher. Und wir hatten alle echt eine Mega-Zeit.
Also, wie sehr schmerzt trotz allem, dass Sascha dieses Jahr hier nicht aufschlagen kann?
Das ist immer ein Risiko. Es tut weh. Das ist jetzt 2 Jahre ineinander passiert, aber was kann man machen? Ne? Das ist, man muss auch ein bisschen sich in den Spieler reinversetzen. Ich meine, wir alle haben ja gesehen, was er da geleistet hat. Und wir haben auch gesehen im Finale, dass er ganz schön glatt war, dass beide ganz schön glatt waren. Das ist das Risiko. Ne? Ich würde es ihm gar nicht übel nehmen und wir hoffen auf nächstes Jahr und da kann es wieder passieren. Aber wir haben so tolle Spieler. Man muss heute sehen, wir haben ein Viertelfinale, wir hatten erste Runden. Wo ich gesagt habe, Leute, wenn ihr heute am Montag und Dienstag nicht kommt, seid ihr selber schuld. Weil da waren so tolle Matches. Wir hatten von Musetti gegen Pericard, wir hatten Andy Murray in der ersten Runde. Also das waren ja Traummatches. Also das waren zum Teil erste Runden, die könnten auch ein Viertel- oder Halbfinale sein. Also deswegen, ich bin wirklich begeistert davon. Und ich glaube, die Leute merken auch und nehmen es auch an. Die Anlage ist sehr voll.
Jetzt bist du auch ein Spieler, der gerne auf schnellen Belegen unterwegs war. Das Rasentennis wird auch viel diskutiert. Ja. Die Saison ist ein bisschen länger. Wie siehst du die Entwicklung zu vielleicht noch der Zeit, wo du selbst auf dem Rasen standest und wie es heute ist?
Ich habe das Gefühl, es verlangsamt sich immer mehr. Also schon wo ich gespielt habe, konnte man nicht mehr Softball spielen, weil der es immer langsamer wurde. Heute, ich habe das Gefühl, die Bälle werden weicher. Also viel langsamer. Der Rasen wird ein bisschen länger. Die Mischung ist irgendwie ein bisschen länger geworden. Also es ist ein langsames Tennisspiel. Und es kommt auch immer darauf an, ist das Wetter gut? Ist es noch langsamer? Ne? Ist es ein bisschen feucht? Dann wird es schwierig mit dem Rennen und Laufen. Aber ich bin da wirklich, also die Athletik heute der Spieler. Also ich habe Musetti gegen Köpfer, war eines der intensivsten Rasenmatches, die ich je gesehen habe. Die haben sich bewegt wie auf Hauptplatz. Also da war ich echt, ich war wirklich hin. Ich habe das ganze Match neben dem Platz, saß ich auf Höhe von der Grundlinie. Ich war wirklich richtig hin und weg, weil das war so raffiniert, so gut, wie Musetti da gespielt hat, Köpfe auch super. Und es war schade, dass es verloren hat, aber das war ein unfassbares Match. Also die Athletik der Spieler wird immer besser. Das heißt, wir werden immer mehr lange Matches sehen. Das ist spannend.
Das heißt, man hat auch so ein bisschen einen anderen Ansatz, oder? Wie man heute auf Rasen geht. Schon gesagt, bei Surfen Volley kann man heute eigentlich fast nicht mehr wirklich spielen.
Wenn man so wie Jan-Lennard Struff spielt, muss er es auch machen, weil er dann wirklich erfolgreich sein wird. Aber der durchschnittliche Tennisspieler geht nicht mehr so viel ans Netz. Das ist einfach so.
Du hast schon erwähnt, bist ja Berater tätig, ich glaube auch Mentalcoach ja noch. Gerade das Zweite, glaube ich, wird auch immer wichtiger im Profi-Tennis. Welche Komponenten sind es da, was die Spieler dort eben besonders vielleicht belastet, woran sie besonders auch arbeiten können? Es gibt ja da auch unterschiedliche Ansätze. Ja. Einige sagen, ich brauche einen mentalen Coach, andere sagen, brauche ich nicht.
Was da deine? Das ist sehr komplex. Also ich habe natürlich 6 Jahre Psychologie studiert, habe einen Master in Sportpsychologie. Aber das Ding ist halt, ich glaube, im Tennis ist es so komplex, es ist ja nicht nur auf dem Platz, es ist ja meistens auch neben dem Platz. Und die Spieler, ich war halt auch in diesem Strom gefangen. Ne? Wir machen uns sehr, sehr viel Druck und wir sind sehr gestresst. Die Frage ist, auf was passiert? Ich habe einen tollen Kollegen, mit dem ich arbeite, und der hat mir das mal sehr einfach erklärt, und das vielleicht können die Leute, die das jetzt lesen, auch sich da ein bisschen mit identifizieren. Menschen sind meistens von 4 Emotionen gesteuert. Wut, im Tennis gibt es auch sehr viel Wut, kennen wir alle.
Allerdings.
Freude, es gibt viel zu wenig Freude. Okay. Das ist eigentlich ein Hobby, das wir als Beruf machen dürfen, und keiner, in der Regel zwingt uns keiner, das zu machen. Ja, beim Profi ist es ein bisschen anders. Dann gibt es ganz viel Traurigkeit, wenn wir verlieren, wenn wir nicht auf Platz Center Court spielen, wenn wir nicht die Wertschätzung bekommen, kennen wir vielleicht aus dem Beruf auch. Und es gibt ganz viel Angst. Ein Sportler hat sehr viel Angst.
Okay.
Ja, und über die letzten beiden Dinge redet kein Mensch. Nicht bei den Unternehmen, wo ich bin, nicht als Tennisspieler. Und das ist schwierig. Und da müssen wir vielleicht auch mal überlegen, ob das die Zukunft so weitergehen kann, wenn man darüber nicht sprechen will. Allein darüber zu sprechen ist schon mal gut. Und dann kann man vielleicht auch schauen, weil das sind nicht immer negative Dinge. Angst, Traurigkeit, Wut, das sind eigentlich gute Dinge, wenn man sie von der richtigen Perspektive rangeht. Und ich glaube, da fängt es schon an, weil wenn ich Angst habe, dann habe ich Stress. Wenn ich Stress habe, bin ich nervös vor dem Match. Dann habe ich keinen guten Morgen vor einem Match. Mhm. Das ist dann einfach nur noch ungut. Dann spüre ich schon im Magen, mein Frühstück wird nicht gut verdaut und das ist kein schönes Gefühl. Dann werde ich diesen Sport nicht 10 Jahre machen. Aber leider habe ich das Gefühl, wird sich damit nicht auseinandergesetzt. Also ich meine, ich arbeite mit Spielern und selbst Top-10-Spieler haben da überhaupt keine Werkzeuge. Mhm. Also ich musste ab einem gewissen Punkt irgendwann mal für mich feststellen, ich muss vor jedem Match eine Meditation machen, damit ich mich runterfahren kann. Und dann war ich ein bisschen weniger angespannt, weil ich glaube, es gibt keinen Sportler, der mehr angespannt ist wie ich. Also ich spiele heute noch ein Verbandsspiel oder ein Mannschaftsspiel und bin so tight, dass kein Ball übers Tee geht am Anfang. Also da muss ich halt irgendwann mal überlegen, Mensch, deswegen habe ich das auch irgendwann mal studiert, weil ich brauche da irgendwie eine Lösung, weil ich habe Tennis geliebt, bis heute liebe ich es noch, aber es war dann schon zum Teil echt ein bisschen nicht so angenehm, nicht mehr schön dann, ja.
Über die Angst vielleicht gleich nachher nochmal, aber mir ist noch was anderes aufgefallen, wenn du sagst Freude. Die Freude ist nicht da. Woran liegt das?
Das kann ich mir nicht erklären. Also ich bin ja auch mal für den Badischen Tennisverband bei Jugendturnieren und ich wirklich internationale Topspieler und ich habe an diesem Tag, wo ich da bin, nicht einen Spieler lachen sehen. Und ich meine von mir zu behaupten, dass ich glaube ich jemand war, der wenigstens so ein bisschen die Leute mitgerissen hat. Ich war nicht der beste Spieler, aber ich glaube so meine Körpersprache, meine Einstellung war glaube ich okay. Aber, und ich hatte ja echt Freude. Aber ich weiß jetzt auch nicht, ob ich jetzt so viel gelacht habe auf dem Platz, aber ich sehe ja gar keine Freude.
Gibt es ja beispielsweise einen Spieler hier, Alexander Bublik, der ganz offen sagt, für mich ist das Profession and that's it.
Ja, kann man machen.
Wie gehst du mit so einem Statement um?
Ich akzeptiere das und ich respektiere das. Aber die Frage ist, möchte ich ihn dann auf den großen Plätzen dieser Welt haben und reißt er dann die Leute mit? Das müssen wir uns die Frage stellen.
Interessanterweise hat er trotzdem ein relativ attraktives Spiel, ist ja auch irgendwie ein Typ.
Genau. Aber ich finde doch, dass er auch was tut, dass die Leute dann irgendwie dann doch unterhalten werden. Also das ist ja nicht immer, schließt sich das eine nicht immer aus. Aber es gibt natürlich Spieler, wo ich sage, oh Leute, ihr könnt ein bisschen mehr machen, ihr seid zu langweilig. Ihr seid auch Unterhalter. Also ich kann von dem Spieler nicht erwarten, dass er sein bestes Tennis spielt. Das ist selten möglich. Aber ich kann erwarten, dass er eine Körpersprache an den Tag legt, dass er die Leute mitreißt. Weil das ist die Aufgabe. Dafür zahlen die Leute 100 Euro hier oder mehr.
Die Angst? Ist es die Angst zu versagen?
Es gibt verschiedene Arten von Angst im Tennis. Das ist ganz verschieden. Ich habe meine Masterarbeit tatsächlich über Fear of Success, Angst vor dem Gewinnen, geschrieben, wo ich gedacht habe, das kann es eigentlich doch gar nicht geben, aber es gibt es, denn wenn ich gewinne, was passiert? Die Erwartungen an mich werden in der Folge höher. Also gehe ich kurz vor dem Gewinn raus und ich habe nicht so viel Druck. Also es ist ein wissenschaftlich bewiesenes Phänomen. Bei Franzosen gibt es es sehr häufig, weil die natürlich in ihrem Land mit dem Grand Slam da extrem Druck verspüren. Sehr interessant. Wird heute auch besser, die arbeiten auch viel daran. Aber ich glaube auch, es gibt Angst vor Versagen, es gibt Angst vor, was bringt die Zukunft. Ja? Wir dürfen nicht vergessen, wenn der normale Mensch seine Karriere beginnt, dann ist er so mit 35, fängt an nach oben zu gehen. Mit 40, 50 kommen die in die Top-Level, wenn sie Karriere machen möchten. Ein Tennisspieler mit 35 ist Schluss. Dann fängt er bei Null an. Und dann hat er vielleicht Geld. Aber Geld ist nicht das, was zählt. Er braucht ja wieder eine Profession. Und das ist eine Angst. Also ich hatte diese Angst ganz arg. Schade, dass ich nicht gewusst hätte, dass das gar nicht begründet war. Weil wir Tennisspieler und alle Sportler haben viele Skills, die sie lernen. Und die sind auch in der Wirtschaft sehr gefragt. Man muss halt nur wissen, wie man das dann einsetzt. Und da helfen wir mit der ATP ja auch den Spielern dabei.
Ist diese Angst vor dem Gewinnen, wie du sagst, kann man das auch auf ein einzelnes Match projizieren. Ja. Also es gibt ja häufig dieses Phänomen, dass es gerade darum geht, ein Match auszuservieren, ob das dann schwierig ist.
Das ist dann eher, glaube ich, ein unbewussterer Prozess. Also ich kann eine Anekdote aus meiner Karriere erzählen.
Gerne.
Also ich stehe, stellt euch vor, jetzt die Leser, ein schöner sonniger Abend, die Sonne ist untergegangen, Flutlicht, volles Stadion in Doha. Spiel gegen Rafael Nadal. Ich mache gerade das Break für 5-4 im dritten Satz. Sitze auf der Bank. An was denke ich? Ganz ehrlich, klar, ich denke von, boah, das will ich gewinnen. Das kann ich meinen Kindern erzählen. Das kann ich nach meinem Beruf. nutzen. Das wird ein USP. Ich bin morgen im Fernsehen, bin morgen überall in der Zeitung. Mensch, meine Trainer sind stolz, meine Eltern, meine Familie freut sich sehr, die gucken gerade zu. Ich stehe auf, was passiert? Nach 5 Sekunden steht es gefühlt 15:40, 2 Breakbälle. Willst du nach 2 Stunden 40 nicht mehr gegen ihn haben? Du willst das Break nicht haben, weil er wird es tough. Und da hat natürlich nur, da war ich gut drin. Ich habe das bis dahin, ich war da 35, habe schon mein Studium fertig gehabt, konnte mich wieder refokussieren. Aber da, das war ja, das sind Gedanken. Vielleicht ist es Angst vor Erfolg, vielleicht ist es aber auch Vorfreude oder schon zu weit sein. Mhm. Man kann es nicht immer erklären. Aber es kann schon sein, wenn du in Roland Garros gegen Dominic Thiem als junger Spieler stehst, servierst zum Match und denkst, fuck, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich aber unter Druck. Mhm. Ich glaube, das passiert eher seltener, aber unterbewusst könnte der Gedanke kommen. Und er kommt. Okay. Das ist so. Und dann ziehst du ein bisschen zurück, sagst, komm, wenn es nicht klappt, ist auch nicht so schlimm, dann kann ich nächste Woche wieder auf dem Platz 2 spielen und ohne Aufmerksamkeit.
Jetzt hast du vorher schon erwähnt, Tennis wird ein bisschen langatmiger, die Matches werden vielleicht länger. Welche Spieler, wenn du heute im Fernsehen schaust, würdest du richtig auch wirklich jede Rallye 5 Sätze lang anschauen? Bei wem schaust du richtig gern zu?
Das ist tatsächlich echt interessant. Das mache ich eigentlich gar nicht so gerne. Was ich aber auch nicht mache, ist Highlights schauen. Mhm. Weil das finde ich ganz schlimm, weil die Jugend schaut nur Highlights und denkt dann, Tennis ist Shotmaking. Tennis ist nicht Shotmaking, Tennis ist Percentage-Tennis. Mhm. Du gewinnst kein Match, wenn du viele Winner streckst, sondern wenn du weniger Fehler machst, aber dabei aggressiv bist. Ja, an einer Schruf gucke ich regelmäßig Matches an. Mhm. Wem schaue ich noch zu? Das ist spannend. Ich schaue sehr viel dem Alcaraz zu. Mhm. Holger Rune schaue ich sehr gerne zu. Das sind so die Spieler, die ich verfolge. Und auch Sascha Zverev, weil ich bei ihm immer denke, manchmal fehlt mir da noch ein bisschen was. Aber er spielt so mächtig und das ist schon spannend. Und ja, Typen. Ich schaue schon gerne Typen zu. Das kann auch mal ein Spieler sein, der jetzt nicht so in den Top-Ranking steht. Also Tennis TV läuft bei mir schon öfters mal. Natürlich muss ich auch arbeiten, ja. Aber wenn mal irgendwie was ansteht, eine Excel-Datei pflegen, dann läuft manchmal auch Tennis.
Spielst du noch? Ich habe irgendwo gelesen, zweite Bundesliga. Ist das
noch richtig? Ich spiele dieses Jahr tatsächlich noch einmal zweite Bundesliga in Reutlingen. Bei den Aktiven als 44-Jähriger wird das eine gewisse Herausforderung. Okay. Bin noch amtierender Weltmeister, Herren 30. Das habe ich letztes Mal gemacht. Fand ich ziemlich cool. Vielleicht liebe Tennis. Ja. Also ich versuche viel zu spielen. Wie gesagt, jetzt beruflich muss ich irgendwann wahrscheinlich auch ein bisschen runterfahren. Aber wenn ich Zeit habe, gehe ich auf den Tennisplatz. Es gibt nicht mehr viele Leute, die morgens um 7 Tennis spielen oder 7:30. Da wird die Herausforderung.
Okay.
Aber das mache ich, finde Tennis den tollsten Sport.
Ich will nur eine Sache ansprechen. Ich komme gerade aus Heilbronn vom Neckar Cup. Wir haben 10 Jahre, hat es dort das Turnier gegeben. Du kennst das Turnier in Thalheim vor allem sehr gut. 3-mal gewonnen. Was sind die Erinnerungen, die du noch mit diesem Turnier und auch mit Heilbronn verbindest? Und bist du mal seitdem auch wieder da gewesen?
Ich war auch mal dort. Ich habe einen guten Kontakt zu diesem Turnierorganisatoren. Hab da jetzt nicht so viel Zeit, aber ich höre nur Gutes von dem neuen Turnier. Tolles Turnier. Hat er viele Jahre jetzt auch den ATP Challenger Award gewonnen. Sie machen einen grandiosen Job, muss man sagen. Ja. Ist nicht so einfach, die Woche, die sie haben, muss man sagen, ja, auf Sand. Jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen besser nach Roland Garros. Ist immer eine Abwägungssache.
Aber also zweite Woche haben sie.
Zweite Woche, ja. Das ist eigentlich nicht dumm. Ja. Thalheim war mein, ja, der Beginn also in das nächste Level. Also der erste Sieg war Startschuss, um in der Weltklasse einfach da auch ein bisschen Selbstsicherheit zu bekommen. Ich meine, ich habe da gegen echt gute Spieler gewonnen, also gegen
Struffen. Auch gegen einen, ich wollte gerade sagen.
Also den habe ich da ganz schön runtergelassen. Also das war mein Lieblingsturnier, das muss man einfach so sagen.
Redet ihr da heute noch drüber, weil das
wird ja, schon recht. Ja, klar.
Gibt's dann auch, ziehst die noch ein bisschen aus,
ja,
oder?
Ja, das ist schon so. Also wir verstehen uns extrem gut. Ich weiß ihn sehr zu schätzen, ein toller Mensch auch. Ich muss sagen, Thalheim war toll. Es war was ganz Besonderes und auch der Uli Einmüller ist auch ein toller Mensch gewesen, der das toll organisiert hat. Das war einzigartig. Ich glaube, so ein Turnier nochmal auf die Beine zu stellen, ist nicht einfach. Aber ja, der Neckar Cup tritt in die Fußstapfen und hat sich auch etabliert. Da kommt auch ganz Heilbronn zusammen. Das ist ja auch eine tolle Gegend dort unten. Ja. Deswegen auch viel Tennisbegeisterung. Deswegen, ja. Man darf nach hinten schauen, aber man muss auch positiv auf das, was man noch Tolles hat, schauen.
Final kann ich natürlich nicht gehen lassen ohne einen Tipp
Ja, ich bin schon durch. Ich habe ein paar Mal schon den richtigen Sieger getippt. Berrettini auch schon vor ein paar Jahren. Ich hatte auf Ben Shelton tatsächlich gesetzt. Aber Ben Shelton hatte das Pech, gegen James Duckworth zu spielen, der einfach drei Matches hatte und ein guter Spieler ist. Das war ein bisschen schade. Jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn Struffi dieses Jahr das schaffen könnte. Und wenn er sein Spiel spielt, kann er es schaffen.
In diesem Sinne, wunderbar. Vielen Dank.
Cool. Super. Danke.
Das war der Turnierbotschafter Michael Berra zum Turnier. Und jetzt wissen wir auch, was Turnierbotschafter machen. Und kleines bisschen Mädchen für alles und eigentlich für alle und immer ansprechbar sein. Stelle ich mir in dieser Woche dann auch stressig vor.
Ja, es sind halt Repräsentanten des Turniers und natürlich möglichst welche, die aus der Region tatsächlich kommen. Und wie gesagt, er ist gebürtiger Stuttgarter, obwohl selbst, ich habe das mal nachgeschaut, glaube ich, nur zweimal im Hauptfeld in Stuttgart stand, einmal dort ins Viertelfinale gekommen ist. Aber er ist natürlich der Local Guy und mit Tommy Haas hat man dann noch einen zweiten, der so diese Internationalität dann da auch reinbringt. Also es müssen natürlich Leute sein, die auf der einen Seite, denke ich mal, zur Region gute Kontakte haben, die sich medial natürlich auch gut verkaufen können, die eben auch dieses Bindeglied dann sind zwischen Sponsoren, zwischen Medien und dem Turnier. Und da finde ich, Michi Berra ist dort ein absoluter Sympathieträger, ja, der das dann auch wunderbar repräsentieren kann.
Das Turnier insgesamt sportlich hat es ein kleines bisschen gelitten. Alexander Zverev hatte noch nach dem Finale bei den French Open, da war ich in der Pressekonferenz dabei, hat er noch gesagt, die Chance, dass ich in Stuttgart aufschlage, die ist momentan so groß, als wenn wir das Finale jetzt gleich nochmal spielen würden, Carlos Alcaraz und ich. Also die hat er als relativ klein bezeichnet. Er hat dann auch abgesagt, das Turnier wegen insgesamt Müdigkeit. Das war das zweite Mal jetzt hintereinander, dass er die Boss Open abgesagt hat. Und Turnierdirektor hat dann natürlich gesagt, es ist nicht so richtig schön, aber wir verstehen das zweimal hintereinander. Wir hoffen, dass er den Vertrag dann nächstes Jahr erfüllen kann. Richard Gasquet ist dann an seine Stelle gerückt. Dazu waren es dann nicht so ganz die großen deutschen Erfolge dann. Jan-Lennard Struff ist ins Viertelfinale gekommen nach guten Siegen über Flavio Cobolli und Arthur Rinderknecht, aber musste dann sein Viertelfinale gegen Brandon Nakashima absagen, weil ihn wohl ein Magen-Darm-Infekt erwischt hat. Du warst an dem Tag, wo er eigentlich Viertelfinale hätte spielen sollen, auf der Anlage, oder?
Ja, also uns hat die Nachricht dann einfach auch erreicht und gesagt, ja, Jan-Lennard kann also nicht antreten, krankheitsbedingt. Mehr wurde da zu dem Zeitpunkt so nicht kommuniziert, aber wussten eben nur, dass er halt krank war, was natürlich fürs Turnier super schade ist. Ja, also klar, Zverev, die Absage schmerzt. Auch du hast es gesagt, schon zweimal hintereinander geschieht, aber das ist natürlich das Risiko, wenn du in der Woche nach einem Grand Slam, das heißt auf der einen Seite, sage ich mal, drückst du natürlich einem Alexander Zverev die Daumen, dass er möglichst weit kommt. Auf der anderen Seite war aber, glaube ich, auch klar, dass mit dem Einzug ins Finale Stuttgart schon mal sehr, sehr fragwürdig war, würde ich mal sagen. Also unabhängig davon, glaube ich jetzt auch, ob die jetzt 4 oder 5 Sätze gespielt hätten und unabhängig davon, ob Zverev die French Open gewonnen hätte oder nicht. Also Stuttgart war da, denke ich mal, immer ein großes Fragezeichen dahinter. Und das ist halt das Problem, das du hast an dem Termin. Ich glaube, das war aber allseits aufgrund dieses langen Finals dann eben in Paris auch von allen verständlich. Da war Verständnis überall zu sehen und zu hören gegenüber der Absage dort von Zverev und hofft natürlich, dass sie nächstes Jahr wieder da sind. Für Struff, man hatte so Anfang des Turniers, glaube ich, den Eindruck, gerade mit den Performances, die er da hingelegt hat, dann auch gegen Arthur Rinderknecht, da waren schon richtig, ja, sehr gute Ansätze hat, die er auf dem Rasen sowieso immer hat. Und da war vielleicht auch so die Hoffnung, dass vielleicht so ein Jan-Lennard Struff auch kommt und dann vielleicht in die Zverev-Rolle reinschlüpfen können und eben dann vielleicht sogar diesen Titel gewinnen kann. Und ja, dieser Traum, der zweite Traum, wenn man so will, der ist natürlich mit der krankheitsbedingten Absage dann im Viertelfinale dann auch geplatzt.
Dafür hat Jack Draper seinen ersten Rasentitel geholt. Er wusste schon, dass er in dieser Woche oder in der neuen Woche jetzt die neue britische Nummer 1 sein würde und hat diesen Titel dann jetzt geholt mit überzeugenden Leistungen. Ich habe sein Halbfinale gegen Brandon Nakashima kommentiert und auch das Viertelfinale gegen Francis Tiafoe, jedenfalls den dritten Satz, habe ich kommentiert. Und Jack Draper hat im Finale gegen Matteo Berrettini gewonnen mit 3-6, 7-6 und 6-4 und hat einfach in dieser Woche gezeigt, warum er so gefährlich auf Rasen sein kann. Er hat einen exzellenten Aufschlag, er ist Linkshänder, vor allen Dingen dann von der Vorteilsseite kann er mit tollen Slice-Aufschlägen nach außen servieren und hat hat inzwischen einen wirklichen Aufschlag, der auf Rasen wirklich sehr, sehr gefährlich für die Gegner sein kann. 31 Ass hat zum Beispiel hat er gegen Francis Tiafoe geschlagen, so viel wie noch nie in seiner Karriere zuvor. Gegen Brent Nakashima im Halbfinale hatte er überhaupt keine Probleme, 6-3, 6-3. Und dann traf er im Finale auf einen wiedererstarkten Matteo Berrettini. Bei dem hat man ja immer das Gefühl, sobald er den Rasen sieht, ist er wirklich glücklich. Hat diesen Titel hier ja auch schon zweimal geholt und ist ins Finale gecruised. Mit einer Wildcard hier ausgestattet, war er in dieses Turnier gekommen und hat dann am Ende, Entschuldigung, mit seinem Protected Ranking ist er ins Turnier gekommen und hat dann erst Roman Safiulin besiegt, dann Denis Shapovalov, dann James Duckworth und dann Lorenzo Musetti. Lorenzo Musetti mit 6-4, 6-0. Das war ein gutes Finale, was wir gesehen haben. Und Jack Draper am Ende erfolgreich. Ich bin sehr gespannt, wie er in zwei Wochen in Wimbledon aufgenommen wird, weil der Druck gerade in Wimbledon, gerade bei den britischen Fans, für die britischen Topspieler, der ist ja nicht gering.
Ja, Michael Berre hat die Analogie ja gebracht mit den französischen Spielern, die unter Druck stehen. Und bei den Briten ist das natürlich ähnlich. Jetzt als neue Nummer 1, wird er natürlich mehr im Fokus stehen. Ne? Bei Jack Draper erinnere ich mich vor allem, dass er 2022 mal eine richtige Turnierserie hingelegt hat, und zwar da in Forlì bei den Challengern damals in Italien, dreimal hintereinander mehr oder weniger gewonnen gehabt. Und das war das erste Mal, dass er so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat und hat gezeigt, dass er dann vor allem auch bei diesen schnellen Belegen mit ihm zu rechnen ist. Letztes Jahr, weiß ich nicht, habe ihn ehrlich gesagt nicht mehr so ganz verfolgt. Er war natürlich auch Finals dabei, hat er schon zwei ATP-Finals vorher gespielt gehabt, aber er hat es dann eben diesen letzten Schritt nicht geschafft. Und für mich war es auch ein bisschen überraschend, denn Berrettini hat, du hast gesagt, wenn er auf den Rasen kommt, fang da an zu grinsen. Ja, das ist richtig. Und vor allem auch noch Stuttgart. Ja, ich glaube, da ist die Freude dann noch größer als zweimaliger Champion. Und war für mich dann schon überraschend, dass er im Finale hier eben dann den Italiener auch besiegen konnte. Hat sich natürlich riesig gefreut, also wie man das heute dann auch sehen konnte. Also das ist für den Engländer, der dann auch Rasen gewinnt, nochmal eine ganz besondere Geschichte. Und ja, ich bin gespannt. Ist natürlich auch eine Frage der Auslosung. Es ist wieder eine Frage von Best-of-Five-Matches, was dann auch wieder etwas ist, was er noch nicht so gewohnt ist, wie das vielleicht eben andere Spieler sind. Und er ist ja noch relativ jung, er ist 22 Jahre alt gerade.
Mhm. Hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen im letzten Jahr. Deswegen hast du ihn auch nicht so häufig gesehen, glaube ich, und kämpft sich jetzt wieder so richtig ran. Er ist jetzt in der nächsten Woche erst im Queen's Club dabei, und auch im Queen's Club ist es ja nicht so, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer da in irgendeiner Weise zurückhalten mit ihrer Euphorie. Es durften auch schon die anderen Spitzenspieler aus Großbritannien immer wieder erfahren, zum Beispiel Cameron Norrie in den letzten Jahren, auch Dan Evans oder Anfang der Nullerjahre, Mitte der Nullerjahre, dann damals Andy Murray. Und da wird der Hype schon groß sein rund um Jack Draper, und er könnte in der zweiten Runde auf Carlos Alcaraz treffen. Und ich glaube, dann werden sie alle wuschig in London.
Ja, aber das ist doch eine super Geschichte. Was Besseres kann dir eigentlich im Endeffekt doch gar nicht passieren, weil dann auch schon mal eine Generalprobe ist, in diesem Fokus tatsächlich zu stehen. Alcaraz auf Rasen, müssen wir jetzt mal sehen, wie er dann hier auch die Transition dann tatsächlich wieder schafft. Aber das ist auf jeden Fall mal, wenn es darum geht, wieder in den medialen Fokus zu kommen, schon mal eine Generalprobe dann eben auch für Wimbledon.
Ein Wort noch zu Matteo Berrettini. Ich habe es eben gesagt, er ist durch dieses Turnier durchgecruised. Er brauchte sehr, sehr viel Glück gegen Roman Safiulin in der ersten Runde. Safiulin ist ein guter Rasenspieler, allein durch seinen Aufschlag und durch seine Wucht. Aber ansonsten ist er durch dieses Turnier wirklich toll durchgekommen und scheint auch fit zu sein. Vielleicht hat ihm an Ende heute ein kleines bisschen die Kraft gefehlt. Aber Berrettini, der auch im letzten Jahr wirklich viel mit Verletzungen zu kämpfen hatte, seit August eigentlich kein richtiges Match mehr bestritten hatte, dann wenig gespielt hat in diesem Jahr. Wenn er gespielt hat, dann hat er gut gespielt. Er hat zum Beispiel Finale in Phoenix gespielt, Marrakesch hat er gewonnen, und jetzt hat er hier das Finale erreicht. Und ich glaube, der wird so einer sein in Wimbledon, wenn er fit ist. Den möchte kein Gesetzter dann haben in der ersten Runde, weil er wird nicht gesetzt sein.
Ja, war das erste Turnier, glaube ich, seit Monte Carlo. Also da liegt einiges an Zeit da dazwischen. Du hast es gesagt, im Endeffekt Sandplätze in Marrakesch, das war das Turnier ja vorher, was stattgefunden hat. Also so einer, der nicht gesetzt ist, das ist natürlich immer einer, auf den du nicht treffen willst. Und da gibt es ja inzwischen so ein paar, die, sage ich mal, outside dieser seeded players sind und die dann zu einer Gefahr werden können in den ersten Runden. Und da gehört er auf jeden Fall Fall mit dazu als ehemaliger Wimbledon-Finalist, weiß er vor allem auch, wie es geht und ja, wie man sich dort auch sehr, sehr weit in die zweite Woche hineinspielen kann.
Matteo Berrettini verlor also dieses Finale gegen Jack Draper im Halbfinale. Lorenzo Musetti und Brandon Nakashima hat so ein bisschen davon profitiert, dass er gegen Jan-Lennard Struff nicht antreten musste. Eine gute Woche für ihn. Lorenzo Musetti hatte gegen Alexander Bublik gewonnen, nach Aufgabe von Bublik im dritten Satz, hatte vorher gegen Dominik Köpfer ganz, ganz knapp gewonnen. Das Turnier im Einzel gewann Jack Draper, das Turnier im Doppel haben Rafael Matos und Marcelo Melo gewonnen. Die haben gegen Julian Cash und Robert Galloway gewonnen. Mit 10-8 im Match-Tiebreak Matos Melo, die auch für Brasilien im Doppel in Paris bei den Olympischen Spielen antreten werden. Wir haben heute nur das Spezial mit dem Turnier in Stuttgart. Ich gehe noch mal gerade einmal über die Ergebnisse drüber. In Sertung-Boss hat Alex de Minaur gewonnen und das sehr, sehr überzeugend. Hat keinen einzigen Satz abgegeben auf dem Weg zu seinem Titel. Erst gegen Zizou Bergs gewonnen, dann gegen Milos Raonic, dann gegen Hugo Humbert 7-6, 6-3 und dann im Finale gegen Sebastian Korda mit 6-2 und 6-4. Jemand wie Alex de Minaur, der genießt sein Leben im Moment, aber wirklich sein sportliches. Also so wie der in Form im Moment ist, das ist schon fantastisch.
Ja, und habe ein Interview mit ihm auch gesehen in den Niederlanden, also in Sertogenbosch bei dem Turnier, wo er nochmal gesagt hat, also Wimbledon, das ist sein absolutes, Gras ist sein absoluter Lieblingsbelag, so muss ich sagen. Wimbledon ist wahrscheinlich nicht sein Lieblingsturnier, das werden wahrscheinlich die Australian Open sein, aber er nochmal bekräftigt hat, wie gerne er eben auf Rasen tatsächlich spielt und ja, da ist er natürlich dann auch wiederum eine absolute Gefahr. Und du hast die Ergebnisse ja angesprochen, wenn du die letzten Masters-Turniere, auch Grand Slams angeschaut hast. Also da war auf jeden Fall immer irgendwo die zweite Woche auf jeden Fall mit drin. Bis hin dann eben auch zu den Viertelfinals, vor allem jetzt eben in Roland Garros gegen Alexander Zverev, wo ja ihm vielleicht so ein bisschen die Waffen am Ende tatsächlich gefehlt haben. Aber ja, bleibt abzuwarten. Ich glaube halt, er ist am Ende, wenn dann ein Berrettini oder eben ein Zverev dann auch kommen, glaube ich, ist ihm, wenn es dann auch vielleicht mal um einen Counterpunch oder irgendwas geht, dann wird ihm die Kraft tatsächlich fehlen, da dann vielleicht auch zu bestehen. Aber er gehört auf jeden Fall zu denen, mit denen Wimbledon auch zu rechnen ist, auf jeden Fall, wenn es über die vierte Runde hinausgeht.
Absolut. Und er hat ja das Spiel dafür, für diesen Rasen. Er hat diese spinlosen Schläge, er kann mit der Vor- und Unterrückhand, kann er mit relativ wenig Spin einfach die Bälle so flach schlagen, dass sie hinten gar nicht aufkommen auf dem, beziehungsweise hochspringen auf dem Boden. Und das ist natürlich dann auch für ihn eine Waffe und er hat hier wirklich eine überzeugende Woche gespielt. Einmal, weil du gerade hier bist und weil du ein Experte für die Challenger-Tour bist. In dieser Woche findet das Turnier in Ilkley statt und wir müssen einmal gerade darüber sprechen, über den Sieger von Nottingham. Jacob Fearnley hat das nämlich gewonnen und den haben wir auch noch nicht, haben wir noch nicht in der Challenger-Corner gehabt. Der hat vor dieser Woche in Nottingham noch nie ein Match auf der Challenger-Ebene gewonnen und jetzt gewinnt er das Turnier. Gegen Charles Broome hat er gewonnen im Finale in Nottingham. Das ist ein ziemlich cooler Erfolg da. Und Ilkley sprechen wir gleich noch drüber, aber Jacob Fearnley hast du noch nicht gesehen, oder?
Habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind die typischen Spieler, sage ich mal, die natürlich hauptsächlich bei diesen Turnieren sehr, sehr stark in den Fokus kommen. Ist ja Schotte, glaube ich. Also das heißt, ist ja auch damit die Andy Murray-Fraktion eher. Und du hast schon gesagt, also dahingehend noch nicht erfolgreich gewesen auf Challenger-Ebene. Das kommt ein bisschen aus dem Nix. Obwohl das Turnier in Nottingham, muss man sagen, das war ja auch sehr stark von Regen belastet. Also ja. Einige Matches wurden
dann auch teilweise... Das Frauenfinale läuft gerade noch.
Ja, wurden aber auch Indoors ausgetragen, vor allem von dem Challenger-Turnier aus. Also das ist etwas, was ich auch schon kannte. Also ich war auch vor vielen, vielen Jahren schon mal in Nottingham bei diesem Turnier und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass es dann am Ende in der Halle geendet ist. Es sind natürlich so die Sachen, die muss man auch ein bisschen berücksichtigen. Das ist dann auch schwierig für alle Beteiligten. Aber ja, eine Riesenleistung und kommt natürlich aus dem Nix. Ne?
Ja, absolut. Und in dieser Woche findet das Turnier in Ilkley statt, das Challenger. Und da können wir gerade einmal nochmal drüber sprechen, dass die Lexus Ilkley Trophy, das ist ein ganz besonderes Turnier, weil der Sieger dieses Turniers bekommt in aller Regel eine Wildcard für Wimbledon. Dominik Köpfer hat vor Jahren zum Beispiel schon mal so eine Wildcard bekommen, als er, ich glaube, im Finale gegen Dennis Novak damals mehrere Matchbälle abgewehrt hat und das Match noch gewonnen hat. Und dann hat er die Wildcard bekommen für Wimbledon. Also Ilkley ist tatsächlich immer so eins der, kann man schon fast sagen, eines der wichtigsten Challenger des Jahres, weil so eine Belohnung bekommst du sonst nicht. Du hast die USTA-Tour, wo du dir über mehrere Challenger oder über mehrere US-Hartplatzturniere eine Wildcard erkämpfen kannst, aber mit einem Turniersieg eine Wildcard zu bekommen für ein Grand-Slam-Turnier, wenn du außerhalb der Hauptplätze bist oder des Hauptfeldes bist, das ist schon ein wichtiges Turnier.
Ja, es hat eine Besonderheit, hat diesen USP und es ist ja ein Swing, also es beginnt ja, wenn alle noch von Sand reden, beginnt ja quasi traditionell dann schon in Surbiton immer das erste Challenger-Turnier auf Rasen, dann eben jetzt Nottingham und dann Ilkley und du hast schon die Gewinner dort angesprochen, letztes Jahr Jason Kubler, Siso Bergs hat dort gewonnen, Sergej Stakowski, dein Lieblingsspieler, Martin Fucsovics hat da schon mal gewonnen, also ist natürlich auch eine richtig gute Liste. Ist ja klar, wenn es diesen besonderen Anreiz gibt, dann sind natürlich dann auch die Spieler dementsprechend da und es ist natürlich dann auch nochmal eine perfekte Vorbereitung, weil du hast einfach diesen englischen Rasen. Es ist nicht irgendwie ein Turnier, was in völlig anderen Bedingungen stattfindet. Wenn du jetzt Mallorca oder so beispielsweise nimmst, was natürlich auch immer in Verbindung mit inzwischen ja alles den Organisatoren von Wimbledon ausgetragen wird, wenn es um den Rasen geht. Aber es sind natürlich von den äußeren Bedingungen natürlich völlig andere Voraussetzungen, als wenn du jetzt auf einer britischen Insel spielst.
Also in Ilkley wird eine Wildcard in dieser Woche ausgespielt. Ein, zwei Ergebnisse noch von der Frauentour. In Sertung-Bosz hat Ludmila Samsonova, die vor Jahren in Berlin ihren Durchbruch geschafft hat, auch damals auf Rasen das Turnier gewonnen, in einem ganz spannenden Finale gegen Bianca Andreescu. Bianca Andreescu hat hier in dieser Woche wirklich famoses Tennis gespielt, unter anderem ein tolles Match gegen Naomi Osaka mit 7-6 im dritten Satz gewonnen, im Viertelfinale, dann gegen Dalma Galfi im Halbfinale und jetzt im Finale unterlag sie Ludmila Samsonova. Samsonova mit dem Turniersieg hier in Sertung-Bosz und in Nottingham ist das Turnier noch nicht beendet, weil Katie Bolter gerade Matchball hat gegen Karolina Pliskova im Finale. Katie Bolter, die Titelverteidigerin, hatte in einem tollen Halbfinale gegen Emma Raducanu gewonnen, in einem Match über 3 Stunden. Und du hast es eben gesagt, Nottingham war sowas von Regen zerrupft in den letzten Tagen. Wir haben auch bei Sky immer wieder den Bildschirm aufgehabt in Nottingham und haben immer nur gesehen, wie die Planen über dem Platz lagen. Und das war wirklich, wirklich arg zerrupft, dieses Turnier. Und sie sind heilfroh, dass sie es am Sonntagabend noch über die Bühne bekommen haben. Ja, auch ein durchaus einzigartiges Turnier, beziehungsweise gibt es nicht häufig, ein kombiniertes Herren-Challenger und Frauen-WTA-250er-Turnier. Und Katie Bolter führt gerade gegen Karolina Pliskova im dritten Satz mit 5-2 und wird dieses Turnier wohl gewinnen. Das war's mit unserem kleinen Spezial hier von Turnier von dem Bosz Open in Stuttgart. Florian, ich danke dir sehr für deine Unterstützung.
Sehr gerne.
Nächste Woche gibt es dann unsere Zusammenfassung, unseren Podcast, dann auch wieder mit Philipp über Halle und über den Queen's Club und natürlich über die Vorbereitungsturniere bei den Frauen, unter anderem Birmingham und Berlin natürlich. Und dann gibt es in der Woche drauf am Freitag schon unsere Auslosungsvorschau für Wimbledon und dann geht das schon das nächste Grand Slam wieder los. Und in diesem Moment hat Katie Bolter das Turnier in Nottingham gewonnen. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Instagram und Blue Sky. Und wenn ihr sagt, das gefällt euch so gut, dass ihr sagt, Mensch, die möchte ich auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes sind die Links zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar. Weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.